NDR Info. Themen des Tages.
30 Jahre nach der ersten Weltklimakonferenz in Berlin und 10 Jahre nach der Einigung auf ein Klimaabkommen in Paris hat in Brasilien die 30. Auflage begonnen. Eine Mammutkonferenz, 50.000 Teilnehmer verhandeln 2 Wochen lang darüber, wie nationale Zusagen in handfeste Politik umgesetzt werden können. Dazu gleich auch ein Interview mit der Umweltorganisation WWF. Außerdem berichten wir über den Prozessauftakt gegen den Weihnachtsmarktattentäter von Magdeburg, über die Diskussionen, die Bundespräsident Steinmeier mit seinen Äußerungen zur AfD ausgelöst hat, und über den Personalwechsel beim BSW. Sarah Wagenknecht gibt den Parteivorsitz ab. NDR Info, die Themen des Tages am 10. November mit Peter Mücker am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. 1995 fing es vergleichsweise bescheiden an. 4.500 Delegierte trafen sich in Berlin, um erstmals über das Weltklima und den Treibhausgasausstoß zu diskutieren. Bundeskanzler Kohl warnte damals vor dem Treibhauseffekt, während die US-Amerikaner schon damals bremsten und die Verhandlungen verzögerten. Wie die Ausgangspositionen in diesem Jahr sind, berichtet Anne Herberg aus Belém in Brasilien.
Bis in die Nacht wurde noch an den Pavillons gebaut, gebohrt und gehämmert. Am Morgen aber steht das Konferenzzentrum. Indigene mit buntem Kopfschmuck schreiten, Anzugträger hetzen durch die Gänge. Die Klimakonferenz, die symbolträchtig in der Amazonasstadt Belém stattfindet, ist gestartet.
Distinguished delegates, I now declare open the 7th session of the conference.
Die Staatengemeinschaft könnte viel vom Amazonas lernen, erklärte Simon Steele, Chef des UN-Klimasekretariats, zur Eröffnung.
The Amazon isn't a single entity, rather a vast river system supported.
Der Amazonas ist ein riesiges Flusssystem, das von über 1000 Nebenflüssen gespeist wird. So sollte es auch auf diesem Gipfel laufen. Beschleunigen können wir die Umsetzung durch die vielfältigen Strömungen internationaler Zusammenarbeit. 10 Jahre nach dem historischen Abkommen von Paris soll es eine Klimakonferenz der konkreten Umsetzung werden. Das hat sich Gastgeber Brasilien zum Ziel gesetzt. Die Herausforderungen sind enorm. Es wurde zu wenig getan, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Die Folgen? Dürren, Brände, Überschwemmungen oder Stürme. Das treffe vor allem die Verwundbarsten, so Brasiliens Präsident Lula da Silva. Und gleichzeitig würden Gelder für Klimaschutz und Anpassung gekürzt. Wenn die Männer die Kriege führen, hier auf diesem Gipfel wären, würden sie erkennen, dass es viel günstiger ist, 1,3 Billionen auszugeben, um das Klimaproblem zu lösen, als 2,7 Billionen für Krieg wie im vergangenen Jahr. Der Moment des Gipfels könnte schwieriger kaum sein. Kriege und Konflikte spalten die Welt. Der nach China zweitgrößte Emittent, die USA, schickt keine ranghohen Vertreter, hat sich ohnehin schon wieder aus dem Klimaabkommen verabschiedet und propagiert stattdessen Öl- und Gasförderung.
Die USA haben sich entschieden, unsolidarisch mit der Welt zu sein, sich abzuwenden, und der Rest muss zusammenstehen. Und das wird hier der Spirit des Auftaktes sein,
erklärt Jochen Flassbart, Staatssekretär im Umweltministerium und derzeit deutscher Verhandlungsführer. Auch das Ringen um Geld für Klimaschutz, vor allem aber auch für Klimaanpassungen, dürfte schwierig werden. Vor allem, weil immer klarer wird, es braucht viel mehr als noch vergangenes Jahr in Baku vereinbart. Gastgeber Brasilien, der selbst kurz vor dem Gipfel neue Probebohrungen nach Öl freigab, erklärte sich zum Start des Gipfels zum Vorkämpfer. Er forderte, die Abhängigkeit von Öl und Gas zu überwinden. Schon im Vorfeld gelang es außerdem, einen milliardenschweren Fonds zum Waldschutz anzuschieben. Es sei der Moment, den Leugnern des Klimawandels eine Niederlage zu bescheren, so Lula.
Soweit der Bericht aus Brasilien. Und dort haben wir kurz vor der Sendung auch Viviane Radatz erreicht. Sie ist die Klimachefin der Umweltorganisation WWF und nimmt in dieser Funktion auch an dieser COP30 teil. Erste Frage an Sie. Viele warnen ja vor einem Scheitern der Konferenz. Mit welchem Gefühl starten Sie in die Veranstaltung?
Also hier gab es ja im Vorfeld der Konferenz bereits so ein Leaders Summit, und dort haben alle anwesenden Staatschefs, Regierungsoberhäupter etc. natürlich diese gemeinsame Zusammenarbeit zur Bewältigung der Klimakrise und den Multilateralismus, also die Zusammenarbeit aller Länder, sehr stark betont. Und hier am ersten Tag ist das auch gut losgegangen. Es gab auf jeden Fall schon die Auflösung von einigen Problemen, die es am Wochenende gab in Bezug auf die Agenda. Das hat die brasilianische Präsidentschaft gemeinsam mit den entsprechenden Ländern jetzt hier schon gut auf den Weg gebracht. Und von daher würde ich sagen, diese Bekräftigung der gemeinsamen Zusammenarbeit zur Bewältigung dieser Klimakrise ist tatsächlich etwas, mit dem die COP jetzt erstmal gut startet. Und jetzt liegt es natürlich an den Ländern, an den Delegationen hier, dann entsprechend nachzulegen und auch die Dinge zu beschließen, die jetzt auf den Weg gebracht wurden.
Jetzt kommt man trotzdem an der Tatsache nicht vorbei, dass die US-Amerikaner nicht dabei sind, dass es auch innerhalb der Europäischen Union schon mal mehr Einigkeit beim Thema Klimaschutz gab. Auch andere wichtige Verschmutzer gehen eigene Wege. Was also ist überhaupt erreichbar in den kommenden 2 Wochen?
Naja, es wurde sehr stark betont, jetzt auch von den Staatschefs, dass es um die Umsetzung geht. Diese COP ist eine COP der Umsetzung. Die Ziele sind verabschiedet, die Rahmenwerke sind klar gesetzt. Es gab letztes Jahr ein Commitment zur Klimafinanzierung. Es gab vor 2 Jahren einen klaren Rahmen gesetzt auch für die Abkehr von den fossilen Energien und die Ausweitung der globalen Energiewende. Und da muss es jetzt natürlich hier konkreter werden. Und darum geht es eigentlich, dass die Dinge, die jetzt wirklich in die Umsetzung kommen müssen, hier auch kommen, dass die Länder da gut zusammenarbeiten und dass dann auch sozusagen die Finanzierungsziele, die letztes Jahr verabredet wurden, dass hier konkret wird, was auf den Tisch kommt, in welchem Aufwuchs das kommt und dass die Industrieländer da jetzt entsprechend auch nachlegen und glaubwürdige Programme schnüren. Dann kann das hier auch zu einem sehr guten Ergebnis kommen.
Wie schwierig ist denn in dem Zusammenhang, dass die USA nicht dabei sind, oder ist das vielleicht umgekehrt sogar eine Chance, dass man mit denen gar nicht verhandeln muss?
Also es ist natürlich sozusagen geopolitisch eine schwierige Situation, dass die USA sich aus diesen Prozessen rausnehmen. Hier vor Ort sind dann eben die den Prozess auch zu einem Erfolg führen wollen. Und das ist dann, glaube ich, erstmal sozusagen ein positiver Ausblick.
Wenn man mal zurückblickt auf 30 Jahre Weltklimakonferenzen, los ging es 1995 in Berlin. Was ist schon erreicht worden? Ist man eigentlich nicht schon ganz schön weit gekommen beim Thema Klimaschutz?
Es ist natürlich schon viel passiert seit 1995 in Berlin, aber auch seit dem Pariser Abkommen, das ja dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum feiert. Was wir natürlich deutlich sehen, ist, dass alle Länder einen Pfad zum Klimaschutz eingeschlagen haben, die allermeisten Länder jedenfalls, und dass natürlich die Technologien, die wir dafür brauchen, gerade in den letzten 10, 15 Jahren doch deutlich an Fahrt aufgenommen haben, auch entsprechend günstiger und wettbewerbsfähig geworden sind, sodass wir natürlich einen großen Rollout von erneuerbaren Energien haben. Wir hatten jetzt in diesem ersten Halbjahr das erste Mal die Situation, dass wir mehr Strom weltweit aus Erneuerbaren hatten als aus Kohle. Und das gibt natürlich Fahrt für den gesamten Prozess an der Stelle.
Dennoch gibt es ja viele Experten, die sagen, dass man ganz ehrgeizige Ziele wie das 1,5-Ziel möglicherweise nicht mehr erreichen kann. Muss man vor diesem Hintergrund vielleicht auch mehr über Klimaanpassung reden, also darüber, wie Folgen abgemildert werden können, wie Schäden abgewendet werden können?
Also man muss definitiv mehr über Anpassung reden, denn natürlich sind die vulnerabelsten, also verletzlichsten Länder am meisten betroffen und brauchen natürlich Unterstützung bei der Resilienz. Das heißt aber in keinem Fall, dass man mehr über Anpassung reden muss als über die Minderung der Emissionen, denn wir müssen ja nur umso mehr Anpassungsleistungen vollbringen und auch Schäden und Verluste beseitigen, je weniger wir die Emissionen im letzten Endes reduzieren. Deswegen muss darauf natürlich, gerade weil wir sehr nahe daran sind, dieses langfristige Mittel von 1,5 Grad bereits überschritten zu haben und einige Tipping Points beispielsweise bei den Korallenriffen auch schon überschritten sind, muss natürlich über die Emissionsreduktion geredet werden, muss natürlich über die Abkehr von fossilen Energien hauptsächlich gesprochen und auch Beschlüsse gefasst werden. Eine Sache will ich dazu aber noch sagen. Natürlich ist dieser Prozess, Sie haben vorhin Berlin 1995 angesprochen, ein langer. Dennoch sehen wir, dass wir bei den globalen Temperaturen, die wir langfristig in der Projektion sehen, dass das schon deutlich weniger ist, aber natürlich längst nicht in dem Bereich, der in Paris beschlossen wurde. Aber wir sind jetzt in den Projektionen bei ungefähr 2,8 Grad Celsius Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts. Und 1995 in Berlin ging es da noch um 5 bis 6 Grad Erwärmung.
Sagt Viviane Radatz, sie ist die Klimachefin der Umweltorganisation WWF. Fast 11 Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt nun der Prozess gegen den mutmaßlichen Todesfahrer begonnen. Der soll laut Anklage mit einem 2 Tonnen schweren Mietwagen extra in Schlangenlinien über den Weihnachtsmarkt gefahren sein, um möglichst viele Menschen zu treffen. 6 Tote, mehr als 300 Verletzte gab es. Und auf der Anklagebank sitzt nun ein 51 Jahre alter Mann, der 2006 aus Saudi-Arabien nach Deutschland gekommen ist. Dort traf er heute mit vielen Angehörigen von Opfern zusammen. 180 Betroffene und Hinterbliebene treten nämlich als Nebenkläger in dem Prozess auf. Kurz vor der Sendung habe ich mit meinem Kollegen Uli Wittstock gesprochen, der den Prozessauftakt verfolgt hat, und ihn gefragt, wie der Angeklagte dort am ersten Verhandlungstag aufgetreten ist.
Eigentlich so, wie man das erwartet hat, ohne Reue. Das hatte sich schon eigentlich im Vorfeld abgezeichnet. Und er nutzt den Prozess möglicherweise auch als Bühne für sich. Er hat einen Laptop dabei, da hat er Nachrichten hineingeschrieben, die hat er dann in den Zuschauerraum gehalten, zum Beispiel September 2026, da sind die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Welchen Sinn das macht, bleibt noch ein bisschen unklar. Er hat ja heute auch schon geredet, und das war auch nochmal ein Einblick in ein doch sehr queres Weltbild, wenn das alles stimmt, was er da von sich gegeben hat.
Die Anklage ist ja heute verlesen worden. Was geht denn daraus über das ja mutmaßliche Motiv dieses Mannes hervor?
Persönliche Frustration, so nennt es der Staatsanwalt. Es ist kein Terrorangriff, das ist klar. Das hat auch die Bundesstaatsanwaltschaft so eingestuft, sondern es ist ein Amokfahrt aus persönlicher Frustration heraus. Und der Angeklagte selbst sieht sich ja als Gegner des Islam, als entschiedener Gegner des Islam. Und er wollte mit dieser Tat nach seinen Äußerungen sozusagen dazu beitragen, dass die schleichende Islamisierung Deutschlands, die der Täter vermutet, dass es die eben tatsächlich nicht weiter gibt.
Wer ist denn dieser Angeklagte? Was weiß man über ihn, außer dass er eben 2006 aus Saudi-Arabien nach Deutschland gekommen ist?
Er kam als Asylbewerber und hat auch Asyl bekommen wegen seiner feindlichen Haltung zum Islam. Und er hat sich dann hier auch zum Teil für Flüchtlinge aus Saudi-Arabien eingesetzt. Er ist Psychiater. Er hat in Maßregelvollzug hier in Sachsen-Anhalt gearbeitet mit jungen Drogenabhängigen. Und er hat eine Geschichte in der Auseinandersetzung mit Behörden, die ist schon weitreichend. Also er war unter anderem auch schon in Mecklenburg-Vorpommern, er kam dann nach Sachsen-Anhalt und er hat immer wieder Drohungen gemacht, hat immer wieder sozusagen Behörden bedroht, wenn sie nicht das taten, was sie wollten. Und auch heute zeigte sich in seinen Äußerungen, dass er der Polizei Vorwürfe macht, er macht dem Staat Vorwürfe. Also das ist alles sehr viel Ablehnung von staatlichem Handeln dabei. Und die Behörden haben sich nicht so richtig abgesprochen im Vorfeld. Also in Sachsen-Anhalt wusste man nicht, was in Mecklenburg-Vorpommern passierte, und umgedreht.
Was erhoffen sich denn jetzt die Angehörigen beispielsweise und Hinterbliebenen von diesem Prozess? Es gibt ganz viele Nebenkläger. Das muss ja heute auch ein bizarres Bild gewesen sein.
Ja, es gibt 177 Nebenkläger. Es waren etwa 80, 90 da heute mit Anwälten. Ja, die Situation ist so, dass viele sich auch ein bisschen erhoffen, dass es Aufklärung gibt, warum eigentlich der Weihnachtsmarkt in Magdeburg so schlecht gegen diesen Vorfall gesichert war. Das ist ja nun offensichtlich, dass es da tatsächlich Pannen gab, und die Stadt, die Polizei, die Landesregierung, die schieben sich da gegenseitig so ein bisschen die Bälle hin und her. Es gibt einen Untersuchungsausschuss im Magdeburger Landtag, wo das ein explizites Thema ist. Es scheint so zu sein, dass das da so ein kollektives Versagen gab von allen möglichen Behörden, die damit beschäftigt waren. Und das hatte dann eben diese sehr dramatischen Folgen.
Wie könnte das Urteil denn ausfallen, wenn wir jetzt mal diese Anklage zugrunde nehmen? Und wann könnte das Urteil überhaupt fallen?
Also der Gerichtssprecher sagte heute, das Urteil könnte lauten lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Und es sind jetzt so knapp 50 Verhandlungstage angesetzt bis nächstes Jahr im März. Und das hängt jetzt ein bisschen auch davon ab, wie viel Aussagen der Angeklagte noch macht. Es hängt auch davon ab, wie viel Nebenkläger auftreten mit eigenen Anwälten und was die dann tatsächlich selber auch noch für Fragen haben. Deswegen wird es sicherlich auch diese Zeit brauchen, bis dann tatsächlich das Urteil fällt. Aber man kann das jetzt noch nicht genau abschließend sagen, wann denn die Beweisaufnahme abgeschlossen sein wird.
Uli Wittstock über den Prozessauftakt gegen den Weihnachtsmarktattentäter von Magdeburg. Der 9. November wird auch Schicksalstag der Deutschen genannt, denn an diesem Tag fanden mehrere zentrale Ereignisse in Deutschland statt. Die Reichspogromnacht 1939, der Fall der Mauer 1989. Diese Ereignisse machen den 9. November zu einem Tag des Gedenkens und der Reflexion in Deutschland. Und am gestrigen 9. November hat Bundespräsident Steinmeier mit seiner Rede für Aufmerksamkeit gesorgt. Der SPD-Politiker warnte davor, dass die Demokratie in Deutschland in Gefahr sei. Er sprach dabei von der Bedrohung durch Rechtsaußen, aber auch von einer Verantwortung der Parteien der linken Mitte. Es sei wenig hilfreich, jede unliebsame Äußerung pauschal als rechtsextrem zu diskreditieren, sagte der Bundespräsident. Die Reaktionen aus beiden Lagern fasst Efi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
Der Bundespräsident hat in seiner Rede die AfD zwar mit keinem Wort explizit erwähnt, aber die Partei fühlt sich dennoch ausschließlich angesprochen, sagte ihr parlamentarischer Geschäftsführer Bernd Baumann.
Er hat uns angesprochen, faktisch hat er uns angesprochen und damit hat er seine Neutralitätspflicht vollständig missbraucht.
Grünchef Felix Banatschak hält Steinmeiers Aufforderung an alle, sich ihrer Verantwortung für den richtigen Ton und Umgang miteinander bewusst zu werden, für gerechtfertigt.
Ich glaube, das ist die Aufgabe des Bundespräsidenten, genau solche Reden zu halten, die in gewisser Weise eine Zumutung für alle darstellen.
Die AfD wirft dem Bundespräsidenten dagegen vor, als eine Art oberster Chefankläger gegen sie aufgetreten zu sein.
Diese Diabolisierung hat schreckliche Auswirkungen, was er von ganz oben gemacht hat. Also uns sozusagen als Paria markiert, mit dem man nicht zusammenarbeiten darf in Parlamenten, die keine Jobs in Verwaltung, öffentlichen Dienst übernehmen dürfen. Oder so. Also wir sind so schlimm, hat er von ganz oben sozusagen indoktriniert.
Die Grünen nehmen die Kritik Steinmeiers an, dass die Parteien der linken Mitte auch Themen wie Migration und Sicherheit besprechen müssen, ohne dass gleich der Rassismusvorwurf im Raum steht. Wichtige Themen dürfen laut Steinmeier nicht ausschließlich dem rechten Raum überlassen werden. Auch die anderen Parteien müssten in der Lage sein, sich untereinander über solche Themen zu verständigen. Der Grüne Felix Banatschak sieht das als Warnung.
Dass wir tatsächlich in Deutschland nicht irgendwann US-amerikanische Verhältnisse haben, wo sich Republikaner und Demokraten quasi nicht mehr im gleichen Raum begegnen können, wo es keine gemeinsamen Debatten mehr gibt, wo die gemeinsame Suche nach Konsens gar nicht mehr möglich ist. Das ist keine erstrebenswerte Perspektive für uns. Und dass Frank-Walter Steinmeier, der alle Demokraten im Land in die Verantwortung nimmt, finde ich richtig.
Die Koalitionsparteien Union und SPD wollten sich heute nicht zu der Rede äußern. Mit dem Publikum saß gestern aber Regierungssprecher Stefan Cornelius und er empfiehlt, sich mit der Rede noch mal zu beschäftigen.
Er hat Sorgen angesprochen, die viele Menschen in diesem Land bewegen und insofern kann ich nur noch mal darauf verweisen, dass diese Rede für sich steht und es lohnt, sie nachzulesen.
Steinmeier und die AfD, Efi Seibert, berichtete.
NDR Info. Die Meinung.
Von unserem Korrespondenten Gabor Hallasch.
Demokratie ist nicht selbstverständlich. Das ist irgendwie ein banaler Satz. Und doch sind die Zeiten so, dass es wichtig ist, ihn auszusprechen. Gut, dass der Bundespräsident das gemacht hat. Frank-Walter Steinmeier spricht über ein Parteienverbot. Er nennt nicht die AfD, aber er meint sie. Ich finde, er darf das genauso machen, auch als Bundespräsident. Ob die AfD aber verboten gehört, das entscheidet aus guten Gründen nur das Bundesverfassungsgericht. Und kein Minister, kein Kanzler und kein Präsident. Reden wir zuerst über die AfD. Ihr ist es gelungen, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben, nachzulesen zum Beispiel im Gutachten des Verfassungsschutzes. Ob das für ein Verbot reichen würde, da bin ich nicht sicher, aber es belegt sehr genau, wie es die AfD mit der Menschenwürde hält. Da wird zum Beispiel über Menschen aufgrund von Hautfarbe geurteilt oder Migranten werden mit Tieren verglichen, die ins heimische Ökosystem einwandern. Es wird belegt, wie die AfD die Unabhängigkeit der Gerichte angreift. Es gibt unzählige Beispiele, man muss der AfD nur zuhören, im Wahlkampf, auf Parteitagen, in den Parlamenten. Und doch finde ich, der Bundespräsident macht es sich zu einfach. Hat er sich mal gefragt, wie wirkt so eine Rede auf die vielen Menschen, die AfD wählen? Die mögen für eine extremistische Partei stimmen, aber sie sind deswegen nicht automatisch undemokratisch. In Teilen Ostdeutschlands kratzt die Partei an der absoluten Mehrheit und ich fürchte, hier wird Steinmeier mit seiner Rede die Leute noch mehr in die Arme der AfD treiben. Wir sollten eher darüber reden, wie gehen wir miteinander um. Und da sind alle gefragt, die, die die AfD wählen und die, die sie ablehnen. Warum haben wir es verlernt, Debatten zu führen? Warum fragen wir uns so selten, könnte es vielleicht auch anders sein oder könnte der oder die andere auch recht haben? Zum Beispiel wurde zuletzt viel über das Stadtbild diskutiert. Der Kanzler hat etwas in den Raum geworfen, ohne es zu erklären. Kritiker hat er dann abgewatscht, es sei doch klar, was er meint. Das ist nicht gut, weil es notwendige Debatten verhindert. Es ist aber genauso falsch, Friedrich Merz deswegen als Rassisten zu beschimpfen. Oder die Zeit der Pandemie haben wir vielleicht zu wenig zugehört, etwa denen, die sich nicht impfen lassen wollten oder auch Kindern und Familien. Genauso falsch ist es, die AfD und ihre Wähler pauschal als Nazis oder Antidemokraten zu verunglimpfen oder sogar die Autos von AfD-Politikern anzuzünden. Wenn wir nicht mehr respektvoll streiten können, dann machen wir die Demokratie Stück für Stück kaputt und vor allem machen wir es den Extremisten sehr einfach. Denn die wollen nicht akzeptieren, dass Dinge auch mal kompliziert sind. Ich finde, da müssen wir als Land klüger sein und das hilft langfristig viel mehr als ein mögliches Parteienverbot.
Ein Kommentar von Gabor Hallas. Nach jahrelangem Stillstand könnte der Weiterbau der A20 nahe Bad Segeberg vorangehen. Eine Einigung zwischen BUND und dem Land Schleswig-Holstein steht offenbar kurz bevor. Demnach will die Umweltschutzorganisation die Klage gegen den Bau des 10 Kilometer langen A20-Abschnitts von Wede bis Wittenborn zurückziehen. Im Gegenzug zahlt das Land für mehr Fledermausschutz in der Region. Tobias Gellert berichtet.
Nach unseren Informationen soll es dabei unter anderem um die Gründung einer Stiftung gehen, in die das Land mehrere Millionen Euro einbringt. Der BUND könnte mit dem Geld Flächen um Bad Segeberg herum kaufen, in denen sich Einflugschneisen von Fledermäusen befinden. Wie uns der Landesvorsitzende des BUND Eggers sagte, sei man darüber aber noch im regen Austausch, auch über Juristen. Der Umweltverband selbst habe allerdings keine Eile. Wenn die A20 noch 2026 weitergebaut werden solle, sei jetzt das Verkehrsministerium am Drücker. Minister Matzen braucht jetzt einen Beschluss des Landeskabinetts, damit das Projekt in Berlin in den Bundeshaushalt eingebracht werden kann. Das könnte in Kiel noch in dieser Woche möglicherweise passieren. Die abschließende Verabschiedung des Bundeshaushaltes ist nämlich für Ende November vorgesehen. Sollte bis dahin keine Einigung zwischen BUND und Land erzielt worden sein, könnte sich der Weiterbau also weiter in die Länge ziehen.
Das BSW war bisher vor allem eine One-Woman-Show. Schon der Name der Partei trägt den Namen der Vorsitzenden in sich. Bündnis Sarah Wagenknecht. Insofern steht das Bündnis vor einem harten Schnitt. Die Abkürzung BSW soll mit neuer Bedeutung gefüllt werden. Und viel entscheidender, Parteigründerin Wagenknecht will den Vorsitz abgeben. Uwe Jahn berichtet.
Sarah Wagenknecht bleibt im BSW. Das in Zukunft Bündnis für soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft heißen soll. Aber
ich möchte in Zukunft den Kopf wieder frei haben für die Dinge, mit denen ich dem BSW wirklich helfen kann, wo meine Stärken liegen.
Zum Beispiel als Vorsitzende der Grundwertekommission. Dann würde sie weiterhin inhaltlich das Profil der Partei bestimmen und hätte auch noch Sitz und Stimme in der Parteispitze. Außerdem möchte sie als Fraktionsvorsitzende im Bundestag zurück ins Rampenlicht. Wir erinnern uns, das BSW hatte den Einzug in den Bundestag knapp verpasst. Sehr knapp, so dass die Partei eine Neuauszählung der Stimmen fordert.
Wir gehen doch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir nach einer Neuauszählung eine Fraktion im Bundestag haben werden.
Mit Wagenknecht als Chefin. Doch wenn es so käme, wären die Folgen weitaus gravierender. Die aktuelle Bundesregierung hätte keine Mehrheit mehr. Die amtierende Bundestagspräsidentin verlöre ihr Mandat. Ein Beben, dessen Folgen kaum absehbar sind. Absehbar hingegen ist wenigstens, wie es mit dem BSW personell weitergehen soll. An der Parteispitze folgt auf Sarah Wagenknecht der Europaabgeordnete Fabio De Masi.
Mir ist bewusst, dass ich in sehr große Fußstapfen trete und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt nicht zu den Menschen gehöre, die sich zwingend nach neuen Parteiämtern sehnen. Ich habe das aber aus großer Überzeugung, bin ich der Bitte von Sarah Wagenknecht und anderen nachgekommen.
Bei den inhaltlichen Schwerpunkten geht es vor allem um das, was das BSW Friedenspolitik nennt. Außerdem um Energie- und Wirtschaftspolitik und um Meinungsfreiheit, was die Parteispitze einmal mehr zum Anlass nimmt, den öffentlich-rechtlichen Medien global einseitige Berichterstattung zu unterstellen. An der Parteispitze bleibt Amira Mohammed Ali. Sie war schon Vorsitzende neben Sarah Wagenknecht und will nun neben Fabio De Masi die Partei führen.
Im Moment sind wir in etwas schwierigerem Fahrwasser. Der Parteitag, der vor uns steht im Dezember, wird für uns sehr wichtig sein. Nicht zuletzt, weil dort der Parteivorstand neu gewählt werden wird.
Und bis zum Jahresende will die junge Partei auf 10.000 Mitglieder angewachsen.
Anwachsen sollte es wahrscheinlich heißen. Uwe Jahn berichtete über den Umbruch beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Neuer Name, neuer Vorsitzender. Soweit auch die Themen des Tages. Fürs Zuhören bedankt sich Peter Mücke. NDR Info.